dass wir das Konklave als so geheimnisvoll ansehen, hängt, glaube ich, damit zusammen, dass wir uns ganz unwahrscheinliche Vorstellungen davon machen, welche Intrigen und Machtspiele da hinter verschlossenen Türen stattfinden.
Verschlossene Türen, Machtspiele und Intrigen. Das sind sicher Begriffe, die einem in den Sinn kommen, wenn man an die Papstwahl im Vatikan denkt. Das Konklave. Mysteriös, sagenumwoben und Stoff für allerhand Verschwörungserzählungen, eben weil es so mystisch beladen ist. Aber ist es das wirklich? Oder wissen wir am Ende doch mehr, als wir glauben? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alpha und Omega – Mehr als du glaubst, in der wir über das Thema Konklave reden wollen. Anlass bietet ein Kinofilm, der rund um das Erscheinungsdatum dieser Podcast-Folge in den deutschen Kinos gestartet ist. Der Film Konklave basiert auf dem Roman von Robert Harris und wurde von dem Oscar-gekrönten Regisseur Edward Berger verfilmt. Die kommenden 25 Minuten sind vollgepackt mit spannenden Fakten rund um das Konklave, seine Geschichte und Bedeutung, den Film und wie glaubwürdig es ist, wenn Mystisches plötzlich über die Kinoleinwand flimmert. Dazu begrüßen darf ich meine Gäste Wolfgang Metz, Pfarrer und Kinoenthusiast aus Tübingen, sowie den Professor für mittlere und neuere Kirchengeschichte, Andreas Holzem. Er lehrt an der Katholischen Theologischen Fakultät der Universität Tübingen. Für Sie der Hinweis, meine Gäste und ich haben uns im Vorfeld der Sendung geeinigt, uns zu duzen. Andreas, wenn du den Begriff Konklave hörst, was kommt dir da als erstes in den Sinn?
Es kommt mir immer genau dieser Vollzug in den Sinn, in dem eine Gruppe von 70 bis 120 meist alten Männern in sehr einheitlicher Tracht in einen sehr prominenten Raum in Rom einzieht. Das Ganze ist mit mehr Geheimnis umgeben, als es eigentlich verdient, weil wir über das Konklave sehr viel wissen. Vor allen Dingen wissen wir, dass das Konklave gar nicht unbedingt eine Erfindung der katholischen Kirche ist, sondern vorher schon in italienischen Stadtkommunen praktiziert worden ist. Konklave ist also zunächst mal ein kontrollierter Wahlakt, in dem man versucht, Außeneinflüsse möglichst abzuschirmen und die Wähler untereinander zu einer möglichst rationalen und möglichst übereinstimmenden Entscheidung kommen zu lassen.
Das geht mal schneller, mal etwas langsamer. Werden wir im Laufe der Sendung auch drauf zu sprechen kommen. Wolfgang, was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du den Begriff Konklave hörst?
Wenn ich das höre, viele Erinnerungen, weil ich eben mal zumindest von außen, von innen natürlich nicht, ein Konklave erlebt habe, weil damals Benedikt Josef Ratzinger gewählt worden ist, als ich in Rom studiert habe.
Am 19. April 2005 genau. War das und ja. Du warst zu dieser Zeit in Rom.
Ja.
Und bist jeden Abend auf den Petersplatz gepilgert oder sogar nach jedem Wahlgang?
Nach jedem Wahlgang war das ja, das war zweimal am Tag. Ja, ja, ja. Als Student hat man ja Zeit.
vor allem, wenn man in Rom studiert. Welche besondere Stimmung dort herrscht, auch darüber werden wir im Laufe der Sendung sicher noch ins Gespräch kommen. Also im Konklave wird also konkret in diesem Wahlverfahren, das Konklave genannt wird, wird nach dem Tod eines Papstes ein neuer Papst gewählt. Andreas, ist dieses Wahlverfahren schon immer gleich? Also darf man sich das so vorstellen, dass von Petrus da bestimmte Gruppen an Menschen eingeschlossen wurden und dann immer einen neuen Papst gewählt haben, weil sich die Päpste ja auch in der Nachfolge Petri sehen?
Nein, gar nicht. Das Konklave als solches entsteht erst relativ spät, nämlich gegen Ende des 13. Jahrhunderts. Bis dahin gibt es eine ganze Reihe von Papstwahlen, die sehr, sehr unterschiedlich verlaufen. Zu Anfang ist noch ganz intensiv der gesamte Klerus und die gesamte Gemeinde Roms beteiligt. Das ist die Situation, die wir in der Antike vorfinden.
Also mit Gemeinde auch Laien?
Auch Laien.
Weil sie ja eigentlich auch ihren Bischof wählen. Der Papst ist ja gleichzeitig auch Bischof von Rom.
Er ist insbesondere Bischof von Rom. Ja. Und erst mit der Zeit dringt das Papstamt als universales Amt nach vorne. Das Konklave entsteht gegen Ende des 13. Jahrhunderts erst, um mit den ganzen Schwierigkeiten sehr chaotischer und sehr konfliktiver Papstwahlen, die bis dahin immer wieder Platz gegriffen haben, fertig zu werden. Das Konklave ist im Grunde eine Krisenbewältigungsstrategie, um das Wahlverfahren vernünftiger, klarer, eindeutiger und auch häufig weniger tumultuarisch oder gar gewalthaltig zu machen.
Um das Wahlverfahren etwas konkreter zu machen. Du sprichst es an, im 13. Jahrhundert. Es gab tatsächlich einen Anlass, wie es zu der heutigen Form des Konklaves kam. Und gleichzeitig war das auch das längste Konklave der Geschichte. Das dauerte nämlich wie lange?
Fast 3 Jahre.
3 Jahre?
Fast 3 Jahre. Ich erzähle die Geschichte in aller Kürze.
In aller Kürze.
Clemens der VII., ein Papst, der es im damals wenig angenehmen Rom schlecht aushielt, ausgewichen ist in seine Heimatstadt Viterbo und dort nach und nach das ganze Kardinalskollegium in ansehnlichen Palästen und einer ansehnlichen Bischofskirche um sich versammelt hat. Als dieser Papst starb, sahen die Kardinäle überhaupt keine Veranlassung, diesen komfortablen Aufenthaltsort aufzugeben und vor allen Dingen die mit der Papstvakanz einhergehenden Einkünfte aufzugeben. Insofern hat man immer so getan, als würde man wählen, über Monate und Jahre hinweg.
Eine Scheinwahl jagt die nächste.
Man hat immer wieder neu gewählt und nie kam eine Zweidrittelmehrheit dabei zustande. Und aus diesem Grunde hat man dann Schritt für Schritt den Druck erhöht, sodass der Kollege Hubert Wolf davon gesprochen hat, dass das erste Konklave so etwas wie eine Art von Beugehaft gewesen sei, um die Kardinäle zu zwingen, jetzt endlich nach 3 Jahren, 1274, einen neuen Papst zu wählen.
Der Druck wurde von wem erhöht?
Der Druck wurde vor allen Dingen von der Stadtgesellschaft erhöht. Die Stadtgesellschaft musste die ganzen Kardinäle mit ihrer großen Umgebung und selbstverständlich die ganzen politischen Gesandten, die sich dort die Klinke in die Hand gaben, irgendwie unterhalten und managen. Und das wurde mit der Zeit ein bisschen anstrengend.
Und zu welchen Maßnahmen hat die Stadt Viterbo dann gegriffen?
Schritt für Schritt den Knebel stärker machen. Also zunächst die Stadttore schließen, um die Gesandten draußen zu halten. Anschließend die Kardinäle im Papstpalast einsperren, dann dort die Lebensmittelrationen reduzieren. Zum Schluss gab es nur noch Wasser und Brot. Und als das immer noch nicht half, hat man das Dach abgedeckt, um die Kardinäle der toskanischen Mittagshitze auszusetzen. Und dann endlich hat man sich bequemt, einen neuen Papst zu wählen, Gregor X., der dann in der Tat aus dieser Ausnahmesituation eine Regel gemacht hat. Und auf diese Art und Weise ist das Konklave als solches entstanden.
Und von da an war es dann so, dass die Kardinäle sich zurückgezogen haben, eingesperrt wurden oder zumindest eingeschlossen wurden und sich dann möglichst rasch geeinigt haben. Aber dann mit Dach über dem Kopf.
Selbstverständlich. Die Regel hat sich auch erst langsam durchgesetzt, wurde zwischendurch auch immer mal wieder unterbrochen. Aber alles in allem, muss man sagen, ist das Konklave jetzt eine freiwillige Selbsteinschließung der Papstwähler. Da wird auch keine Tür vermauert, wie man sich das bisweilen vorstellt, sondern es wird einfach ein Schlüssel im Schloss herumgedreht.
Aber das ist tatsächlich so, dieser Schlüssel, der
umgedreht wird. Das ist tatsächlich so. Bevor die Wahl beginnt, sagt der entscheidende Kardinaldiakon, der die Wahl leitet, extra omnes, also alle, die nicht zum Kardinalskollegium gehören, raus. Und dann wird von außen die Tür geschlossen und der Schlüssel umgedreht. Man kann von innen nicht aufmachen.
Okay, also wir sehen, das Konklave, wie wir es heute kennen, hat also seinen Ursprung in etwa im 13. Jahrhundert, also seit 700 Jahren Beständigkeit in der Papstwahl. Wolfgang, wenn man so während einer Konklavezeit in Rom weilt, was macht das mit einem? Was macht das mit dir? Du bist ja quasi als Pfarrer, gehörst zum Bodenpersonal Gottes. Ist das für dich eine besondere Zeit, so die Zeit des Konklave, der Wahl?
Die Zeit damals war natürlich schon besonders. Ganz konkret, seitdem mag ich keine Massenveranstaltungen mehr, weil man einfach an vielen Stellen von Papsttod, Aufbahrung, Konklavegottesdienst, dann eben die Zeit auf dem Petersplatz oder dann auch später, was dann folgt, einfach mit Menschenmassen in dieser Stadt zu tun hat, die natürlich zu den verschiedenen Anlässen immer wieder anstehen, kommen. Also von dem her, das ist erstmal der erste Eindruck, der da ist. Aber natürlich ist es was sehr Besonderes, viele Teile davon mitzukriegen, weil man ja weiß, dass es nicht selbstverständlich ist.
Und macht das was mit deinem Inneren? Also jetzt als aus der Sicht eines Priesters gesprochen, diese Sedis Vacans, gibt es da eine Lehre, gibt es da eine Hoffnung oder eine Erwartung oder ein vertiefendes Gebet? Oder ist das für dich als, ich sage jetzt mal, als Pfarrer hier vor Ort in Deutschland so weit weg? genau. Dass es schon wieder, ja, mehr oder weniger...
Es ist erstmal schon weit weg. Natürlich ist immer die Frage, was mit einem neuen Papst auch, was für eine Richtung eingeschlagen wird in der Kirche. Das war wiederum spannend damals im Studium, weil wir ja natürlich eine Generation waren, die nur Johannes Paul II. Kannte. Also wir konnten uns das gar nicht vorstellen, was sich wirklich ändern kann mit einem anderen Papst oder was sich an der Richtung an Kirchenpolitik sonst was ändern kann. Bis dahin, dass wir uns gar nicht vorstellen konnten, und das war natürlich auch verrückt, einen gesunden Papst zu haben, weil wir natürlich aktiv Johannes Paul jahrelang erstmal sehr krank erlebt haben.
Als gebrechlichen Mann, der im Rollstuhl geschoben wurde.
Das klingt ein bisschen zynisch, aber so ist es gar nicht gemeint. Also ich weiß noch, Benedikt hat so 2-3 Tage nach seiner Wahl hat er eine Audienz gehalten für alle Deutschen, die unten in Rom waren. Das waren so 2.000-3.000 Leute, die da waren in der Halle, wo 10.000 reinpassen. Und als er reinkam, hat ein Student auch aus Tübingen, wir waren gerade gemeinsam dran, Ratzinger, Papst Benedikt kommt reingelaufen und mein Mitstudent sagt so, verrückt, wir haben einen Papst, der selbstständig reinlaufen kann. Also schon allein das war vom Bild ja für uns jenseits allem Inhaltlichen. Also von dem her ist natürlich jetzt auch nach Benedikt und eben Franziskus natürlich auch immer viel Hoffnung verbunden, was sich ändern könnte. Das schon.
Hoffnung, das ist immer so ein Punkt, der im Konklave quasi immer mitschwingt. Vielen Dank. Andreas, wer nimmt denn an solchen Konklaven teil? Also bis 1978 war die Zahl der Kardinäle begrenzt, wenn ich richtig informiert bin. Ich glaube, es waren 70 wahlberechtigte Kardinäle. 1978 gab es ja auch 2 Konklave.
Ja.
Ja. Und erst im zweiten waren es dann mehr, oder?
Es sind jetzt 120 Kardinäle wahlberechtigt. Das nimmt natürlich auf eine Veränderung der kirchlichen Struktur in der Moderne Rücksicht. Die Kirche ist weltkirchlicher geworden und sie hat im Zweiten Vatikanischen Konzil auch viel stärker wahrgenommen, dass sie Weltkirche von vielen unterschiedlichen Kontinenten ist. Natürlich ist im Konklave dieser 120 Papstwähler immer noch das Römische und das Italienische und das Westeuropäische ausgesprochen dominierend. Und trotzdem ist der Einfluss und auch die Sichtbarkeit der internationalen Kirche gewachsen. Und das führt eben dazu, dass jetzt eine ganze Reihe von Papstwählern am Konklave teilnehmen, die wirklich aus allen Herren Ländern stammen. Und dass wir eine ganze Serie von Päpsten gesehen haben, nach Paul dem VI., die alle keine Italiener mehr waren, sondern eben ein Pole, ein Deutscher und jetzt ein Argentinier. Und das ist schon eine deutliche, wenn Sie so wollen, wenn ihr so wollt, Globalisierung des Papstamtes.
Und wer darf alles an der Papstwahl, also gibt es Kriterien, um noch aktiv zu wählen?
Ja, man muss Kardinal sein und man darf nicht älter als 80 Jahre sein.
Nicht älter als 80.
Genau, das ist bereits in der Reform von Paul dem VI. Eingeführt worden. Und das ist natürlich von den älteren Kardinälen sehr schmerzlich bis zurückweisend empfunden worden. Aber gleichzeitig hat es natürlich den Vorteil, dass nicht immer endlos, jahrzehntelang immer die gleichen Cliquen das Geschehen dominieren. Es entsteht dadurch im Kardinalskollegium
eine Art
der aktiven Wähler eine größere Dynamik.
Erlischt mit dem 80. Lebensjahr nur das aktive oder auch das passive Wahlrecht?
Sowohl als auch.
Sowohl als auch. Also man kann selber nicht mehr wählen und man kann auch nicht mehr gewählt werden.
So ist es, genau.
Das heißt, jeder Papst ist bei seiner Wahl erstmal jünger als 80 Jahre.
Ja, und das ist immerhin ja auch sinnvoll so.
Definitiv, genau. Nun ist das Thema Konklave das eine, das theologische, das kirchliche, das historische, mit dem du dich als Historiker ja endlos beschäftigst. Aber Konklave kann auch Stoff bieten für, ich habe es in der Eingangsmoderation schon erzählt, so für, es ist das Mystische und es bietet auch sehr viel Stoff für Verschwörungsmythen. Rund um das Konklave ranken sich ja viele Geheimnisse. Eine zum Beispiel, dass die Tür zugemauert würde oder andere Dinge. Und es ist natürlich auch der Stoff, aus dem quasi, ja, Bücher gemacht werden. Und einer, der das getan hat, das war Robert Harris. Robert Harris hat im Jahr 2017 seinen Roman oder seinen Thriller vielmehr Konklave auf den Markt gebracht. Er ist ja nicht der Erste, der mit diesem Kirchenstoff spielt. Da gab es auch andere. Dan Brown zum Beispiel mit Illuminati oder Sakrileg, der Da Vinci Code. Andreas, wie ernst kann man solche Bücher nehmen? Der Autor beansprucht ja für sich darin auch, so ein Stückchen Wahrheit zu haben. Also steckt da immer ein Fünkchen Wahrheit drin. Wie ernst kann man sowas nehmen?
Insbesondere Robert Harris kann man ziemlich ernst nehmen. Er hat sich sehr ausführlich und sehr gründlich über den Verlauf eines Konklaves informiert. Er kennt sehr genau die sehr detaillierten römischen Ordnungen, die es dafür gibt, die entsprechenden Zeremonien und Liturgievorschriften, die Wahlvorschriften, die Lokalitäten, in denen das alles stattfindet. Das beschreibt er auf seine sehr präzise und verlässliche Art und Weise. Es gibt andere, die um den Mysteriencharakter und auch den Thrill einer solchen Konklave-Veranstaltung zu erhöhen, mit der Wirklichkeit es nicht ganz so genau nehmen. Mhm. Und an dieser Stelle finde ich das Buch von Robert Harris in besonderer Weise präzise und verlässlich.
Wir wollen nicht spoilern, vor allem auch nicht um, und jetzt kommt es nämlich, Harris Buch war ja dann die Vorlage jetzt für den aktuellen Kinofilm, der jetzt im Kino läuft. Edward Berger hat Harris Bild verfilmt. Wir sehen ihn hier auf einem Bild bei der Deutschlandpremiere in Berlin, der Herr in der Mitte. Edward Berger, vielen bekannt auch als einer der besten deutschen Regisseure, hat zuletzt für seine letzte Verfilmung Im Westen nichts Neues 4 Oscars bekommen. Wolfgang, für dich als Kino-Fan, Kino-Enthusiasten, ich weiß, dass du eine sehr große Liebe fürs Kino hegst. Hast du den Film schon gesehen oder wirst du ihn dir noch anschauen? Oder?
Ich habe ihn noch nicht gesehen, ich werde ihn auf jeden Fall noch anschauen. Ja. Also alleine vom Stoff natürlich, aber alleine auch von der Geschichte, aber auch noch von Rom. Ich schaue gerne Filme, wo Rom drin vorkommt, generell.
Also. Okay, man merkt, die Rom-Begeisterung schwingt mit durch. Genau. Meine Damen und Herren, Konklave, das können wir an dieser Stelle auch mal noch aufklären, kommt eigentlich aus dem Lateinischen und bedeutet verschließbares Gemach. Ja, und dieses Gemach oder auch Zimmer, wie es heißt, ist in dem Fall der Papstwahl die Sixtinische Kapelle im Vatikan. Der Ort, an dem sich die Kardinäle zusammenfinden, hinter verschlossenen Türen, mystisch und vielleicht mit dem ein oder anderen Geheimnis. Nun lässt uns auf jeden Fall Regisseur Edward Berger mit seinem neuen Kinofilm Konklave hinein, hinter diese verschlossenen Türen, in ein fiktives Konklave, in die Welt der Kardinäle, Machtspielereien und Verschwörungen.
Der Papst ist tot. Der Heilige Stuhl ist vakant. Was ist passiert?
Es heißt ein Herzinfarkt, aber...
Sie wissen, wie Gerüchte sich verbreiten und über eine Milliarde Seelen gebannt zuschauen.
Gut, Kardinal Lawrence, die Verantwortung für das Konklave fällt offenbar Ihnen zu.
Die Aufsicht über das Wahlverfahren ist eine Pflicht, die ich nie glaubte wahrnehmen zu müssen. Sie müssen isoliert werden und abgeschirmt von allen Nachrichten, die Ihr Urteil beeinflussen könnten. Verstehen Sie?
Kein vernünftiger Mensch will auf den Papststuhl. Die gefährlichen Männer sind die, die es doch wollen.
Klingt unheilvoll.
Dürfte ich Sie um ein vertrauliches Gespräch bitten?
Sie sehen besorgt aus. Haben Sie alles unter Kontrolle?
Wie hat das so lange geheim gehalten werden können?
Sie werden niemals einen Kandidaten finden, der nicht irgendwo eine Leiche im Keller hat.
Obwohl man von uns Schwestern erwartet, unsichtbar zu sein, hat Gott der Vater uns doch Augen und Ohren geschenkt.
Sie sollten vorsichtig sein, Thomas.
Es ist ein Konklave, Aldo, und kein Krieg.
Es ist ein Krieg! Und du musst dich bekennen, wo du stehst.
Ich Es gibt eine Sünde, die ich zu fürchten gelernt habe. Mehr als alle anderen. Die Gewissheit. Gäbe es nur die Gewissheit und keinen Zweifel, gäbe es kein Mysterium. Und folglich keinen Grund für den Glauben.
Gäbe es nur die Gewissheit und keinen Zweifel, gäbe es kein Mysterium und folglich keinen Grund für den Glauben. So das Zitat, mit dem Schauspieler Ralph Fiennes, der die Hauptrolle des Kardinal Lawrence in dem Film abschließt. Wolfgang, trifft er mit dem Zitat einen Kern?
Natürlich, weil der Zweifel zum Glauben dazugehört, weil es Glauben nicht Wissen ist, weil es klar ist, dass wir als Glaubende und Hoffende und Liebende ja immer über etwas reden, den Kern, den wir nie quasi genau treffen werden, sondern uns immer nur darum kreisen, wenn man das so sagen kann.
Also ohne Mysterium.
So ist es.
Hätten wir die Gewissheit, bräuchten wir den Glauben nicht. Die Geschichte des Films, wir haben eingangs gesagt, wir wollen nicht spoilern, aber ich glaube, es ist nicht zu viel verraten, wenn ich ganz kurz zusammenfasse. Ein Papst stirbt, ein neuer soll gewählt werden, es finden sich die Kardinäle zusammen und natürlich gibt es rivalisierende Gruppen. Es gibt die Progressiven, es gibt diejenigen, die vielleicht eher beim Konservativen bleiben möchten und so weiter. Ich denke, das ist in allen Konklave gleich, oder Andreas? Also so dieses Gruppen, dieses Politische innerhalb der Kirche.
Unbedingt. Dass wir das Konklave als so geheimnisvoll ansehen, hängt, glaube ich, damit zusammen, dass wir uns ganz unwahrscheinliche Vorstellungen davon machen, welche Intrigen und Machtspiele da hinter verschlossenen Türen stattfinden. Zunächst mal wird da einfach Politik gemacht. Und Politik wird zwischen Liberalen und Traditionalisten gemacht, genauso wie in Berlin oder in Washington Politik zwischen unterschiedlichen Parteien und unterschiedlichen Interessen gemacht wird. In der Neuzeit ist die Tendenz immer weiter dahin gegangen, dieses Selbstverständliche des Politikmachens und dieses Selbstverständliche des Interessenvertretens zurücktreten zu lassen zugunsten einer eher geistlichen Interpretation des Geschehens. Das heißt, man versucht, das Ganze so zu inszenieren, dass der Eindruck entsteht, der eigentliche Papstwähler ist der Heilige Geist. Deswegen wird die Papstwahl ganz eingebunden in Liturgien und Rituale.
Man sagt ja auch, im Konklave wirkt der Heilige Geist.
Ja, genau. Und im Grunde wird man sagen, der Heilige Geist nimmt sich die Kardinäle zu Werkzeugen.
Und sucht sich eine Mehrheit.
Das ist jedenfalls in dem Buch und auch in dem Film das Selbstverständnis derer, die da aktiv sind.
Wolfgang, mit dir brennt was auf der Zunge, man sieht es.
Ich wollte nur an ein paar Stellen noch ein bisschen was weiten, weil eben, genau, die Illusion ist natürlich, dass man, und ich verstehe auch, warum man die Geschichten natürlich so erzählt oder das so denkt, dass sich da Parteien bilden und die natürlich miteinander quasi diskutieren. Und aber das fängt ja schon viel früher an, also quasi natürlich die Parteienbildung, aber auch die Atmosphäre, die da natürlich herrscht. Also ich erinnere mich gut, ich war... Da war ich nicht auf dem Petersplatz, aber bei der Beerdigung von Johannes Paul II., da habe ich von einem der Plätzchen rum angeschaut und war damals aber auch beim Gottesdienst zum Beginn vom Konklave. Und bei beidem, bei der Beerdigung und bei diesem Gottesdienst, ist damals noch Josef Ratzinger, der hat die beide gehalten, der ist 4 oder 5 Mal, während er gepredigt hat, von den Leuten unterbrochen worden, weil die dem zu applaudiert und gejubelt haben. Also wo ich auch schon gedacht habe, das kann nicht an den Restlichen, die da wählen, spurlos vorübergehen, dass da einer schon so viel Zuspruch hat. Also ohne, dass das jetzt eindeutig natürlich ja heißt, den mussten sie wählen. Aber es gibt ja ganz viele Faktoren, die auf die einströmen und nicht nur das, was ihre eigene kirchenpolitische Haltung ist.
In dem Fall wurde ja auch aus Josef Ratzinger dann Benedikt der 16., er wurde im Konklave gewählt. Vielleicht schon auch der Wille des oder eine Einflussnahme des Heiligen Geistes, wie damals, als noch die römische Stadtbevölkerung mitgewählt hat.
Gibt es eine schöne Geschichte bei diesem Gottesdienst zum Konklave. Ich weiß noch, da sind wir hinter dem Baldachim, hinter dem Altar gesessen. Und am Schluss vom Gottesdienst ist Josef Ratzinger diese Stufen runter. Und ein Kollege von mir, ein Mitstudent, hat neben mir gesagt, gucken da an, das wird unser nächster Papst. Und dann hat sich eine deutsche Schwester, die vor uns saß, schockiert umgedreht und gesagt, ich hoffe, da hat der Heilige Geist auch noch was mitzusprechen. Also, das ist immer so eine Sache.
Wie diese Geschichte ausging, das wissen wir jetzt ja mittlerweile. Vielleicht zum Schluss ganz kurz. Ist es denn legitim, dass sich Filmschaffende, dass sich Autoren, Schriftsteller solche Szenarien vornehmen und auch künstlerisch zum Teil, wie es in dem Film auch geschieht, auf die Spitze treiben? Ist sowas legitim? Oder vermittelt das vielleicht ein falsches Bild, einen falschen Eindruck von Kirche? Kurze Antwort.
Ich finde das ganz legitim, weil über die Verfahren des Konklaves und über die Personen, die am Konklave teilnehmen, in aller Öffentlichkeit ohnehin sehr viel bekannt ist. Das Einzige, was nicht bekannt ist, ist das ganz konkrete Geschehen hinter den Türen. Aber das ist nichts anderes als Hinterzimmergeschehen, das in allen politischen Prozessen sich vollzieht. Und das Ganze mit Fantasie zu füllen und daraus ein Bild zu machen und dieses Bild öffentlich anzubieten, das halte ich gar nicht für ein Problem. Für problematisch würde ich grobe Verzerrungen dessen finden, was da stattfindet. Grobe Verzerrungen ins Polemische oder ins Lächerliche. Das wird dann eben dem entscheidenden Akt nicht mehr gerecht.
Und das passiert hier weder bei Harris und vermutlich auch nicht im Kinofilm. Gut, vielen Dank Ihnen beiden, euch beiden, dass ihr heute da wart. Das war Alpha und Omega, Kirche im Gespräch, heute zum Thema Konklave, die geheimnisvolle Papstwahl auf der Kinoleinwand. Vielen Dank also an meine beiden Gäste, Herrn Wolfgang Metz und Herrn Professor Andreas Holzem. Diese Sendung gibt es auch zum Nachhören als Podcast. Alpha und Omega, mehr als du glaubst, überall da, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge Alpha und Omega.
Alpha und Omega ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg auf BibelTV und bei YouTube. Weitere Infos gibt es auf kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast@kipp-radio.de. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie doch den Kanal. So verpassen Sie keine neue Folge mehr. Wer nun noch nicht genug bekommen kann von spannenden Gesprächen und informativen Geschichten, weit über 50 Stunden Alpha und Omega, mehr als du glaubst, warten nur darauf, entdeckt und durchstöbert zu werden. Hier auf Podigy und überall da, wo es Podcasts gibt.